Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts von Mit den Waffeln einer Frau. Und heute habe ich einen Mann bei mir im Studio. Ja, über den könnt ihr euch wirklich freuen, weil er ist ein Superstar. Er ist total cool und trotzdem wahnsinnig nett und sehr sympathisch. Ich spreche von Ray Garvey. Mensch, Clemens, dass der Ray Garvey, das ist ein echter Superstar, dass der hier zu uns ins kleine Studio kommt oder und mit uns Waffeln isst, hätten wir nicht gedacht.
Das hätten wir nicht gedacht. Oder dass der dann noch erzählt, wovor er zum Beispiel, das werden die Leute gleich hören, beim FKK Angst hat. Das ist nicht das, woran man zuallererst denkt.
Ja.
Und dann fand ich so sympathisch, dass der gesagt hat, mein großes Lebensziel ist, nicht reich zu sterben.
Ja.
Also so ein echter Rock'n'Roller eigentlich.
Ja, das finde ich auch. Das müssen wir uns eigentlich alle vornehmen. Vielen von uns wird es leicht fallen, diesen Traum umzusetzen. Manche müssen ein bisschen dafür arbeiten. Aber warum er unbedingt arm sterben will, das wird er uns gleich erzählen und vieles, vieles mehr. Ihr könnt euch freuen auf ein tolles Gespräch mit Ray Garvey. Viel Spaß dabei. Ach, ich freue mich. Liebe, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, heute feiern wir tatsächlich ein akustisches und für mich auch optisches Fest, denn Ray Garvey ist bei uns in der Show. Hallo.
Ja. Hi Barbara, ich freue mich sehr, immer dich zu sehen.
Ich freue mich auch sehr. Ich freue mich wirklich sehr. Ich habe gerade gesagt, in deiner kleinen, kurzen Freizeit, weil du bist ja tatsächlich, Summertime heißt Festivalzeit, oder? Ich meine, du spielst jeden Abend und stehst irgendwo ja dann auch vor richtig vielen Leuten. Ich habe das bei dir bei Instagram gesehen.
Ja.
Also richtig viele Leute.
Ja. Das ist viel Eisen, aber das gibt es bei mir immer einen Klick. So die ersten Shows, wo ich wirklich dann intensiv mich beschäftige halt mit der Set.
Aha.
Irgendwie so, welche Lieder, Reihenfolge, etc., etc. Und dann irgendwann, so wie letztes Wochenende, gehe ich auf die Bühne und es ist einfach Sahne.
Man irgendwie fliegt, gell?
Ja, es ist total, du fühlst dich total befreit. Und ich merke das immer, das klingt jetzt blöd, ich merke das immer in meinen Tanzschritten.
wenn die locker aus der Hüfte kommen.
Wenn die locker und sich total wohlfühle, dann ist alles super. In dem Moment, wo ich merke, sag mal, wie bewegst du dich gerade?
Ja, ich weiß.
Ist es,
das kann ich total nachvollziehen. Wenn man überlegt, was mache ich eigentlich kurz mit meinen Armen oder wenn man anfängt, sich seiner selbst so bewusst zu werden, dann heißt es immer, dass man noch nicht so ganz angekommen ist. Aber machst du richtige Tanzschritte? Nein, also nur während du dich so...
Also ich glaube, das ist jetzt leicht Tendenz so Richtung irische Tanz. Also es ist schon so in meinem Kopf halt irgendwie so.
Ja.
Aber es ist denn auch, ich beschreibe das immer so, als würde eine Affe Yoga machen oder sowas. Das sieht nicht schön aus halt irgendwie so, ob es hält. Also es ist wirklich halt irgendwie so. Ich merke halt, dass diese Bewegung, das befreit mich irgendwie so. Und ich lasse mich da total fallen.
Es gibt ja momentan so ein bisschen die, ich nenne sie Mark Forster-Bewegung, die hat aber jeder, das ist das Greifen in den Schritt, aber ohne in den Schritt zu greifen, die Hose so ein bisschen hochzuziehen und die Hände so in der Gegenbewegung, so den Körper so zusammenziehen und so. Das haben jetzt alle Jungs ziemlich drauf. Muss man, glaube ich, können. Ist Einstiegskriterium, also ist so ein bisschen Einstellungskriterium.
Ja, es ist do the faster ist schon, es ist schon ein Challenge halt. Wieso? Mark ist aber eigentlich in sich auch jemand, der
ist auch kein Tänzer auf der Tanzfläche, sage ich jetzt mal, der den Dancefloor erobert.
Der war so stabil, würde man sagen. Ja. Der war stabil, der könnte sich schon bewegen, als würde er schon mehr Moves in sich haben.
Ja, genau, aber er lässt den Tiger nicht raus. Ja, genau. Ich finde, da ist man als Mann ja auch ganz gut beraten, wenn man, sage ich mal, den Tiger auch im Tank lässt, sozusagen. Weißt du? Man muss es nicht rauslassen. Weil ich finde, Männer, die nicht wirklich eine Ballettausbildung haben, ich finde es manchmal, also oder jetzt.
Ich sage immer, der Fantasy ist viel geiler als die Wirklichkeit. Was ich meine, als die Realität. Deswegen bin ich total gegen FKK. Ich denke halt, ich muss mir lieber vorstellen. Oh, und dann meine Fantasien natürlich sind genau das, was ich sehen will halt irgendwie so.
Aber ehrlich gesagt, also FKK, ich gehe manchmal hier zum Teufelssee und da, das hier in Berlin, und da sind tatsächlich alle nackt. Und das ist schon wirklich unglaublich, mit wie viel Stolz man so viel Haut, sage ich, ist ja weitestgehend Haut, zur Schau tragen kann. Und wenn man auf der Decke sitzt und die dann an einem vorbeilaufen und da ist so ein bisschen eng, dann laufen die sehr nah, genau in Augenhöhe an einem vorbei und präsentieren. Also es ist ein richtiges Präsentieren. Es ist nicht so, oh, ich bin zufällig nackt, sondern es ist schon so, die denken sich was dabei.
Aber ich glaube, das sind halt zwei Spuren, halt FKK. Das sind halt die Spuren, wo ich gesagt habe, wir haben das immer als Kinder gemacht im Osten. Und wir machen es auch weiter, so dass unsere Kinder das machen und nicht vergessen, wo wir herkommen. Und das ist eher so eine Kampagne. Ja. So, ich mache gerade eine Demonstration, statt dass ich irgendwie so genieße.
Es ist politisch.
Ja, ist politisch. Und dann gibt es halt die Ebene, wo Leute echt irgendwie so... Das ist so leichte, das ist ein tolles Gefühl halt irgendwie so.
Wann war dein erstes FKK-Leben?
Das war ganz früh halt irgendwie so, da waren wir als irische Band unterwegs. Das war in Greifswald, glaube ich, oder Frankfurt an der Oder. Weiß nicht, ich tendiere zu sagen Greifswald. Und dann sind wir halt angekommen abends von einer langen Fahrt, irgendwie so, wir waren auf Tour. Und wir haben eine Kiste Bier gekauft und sind auf irgendeinem Baggersee, da war niemand da. Wir haben so Baggersee gefunden, saßen alle da, es war so schön. Also ein richtiger Abend, 35 Grad und dann abends so 25 irgendwie so, aber alles perfekt. Nach einer langen Fahrt. Und dann nächsten Morgen haben wir gesagt, geh da den Abend, aber hey, komm, wir gehen wieder zum Baggersee. Das wird bestimmt total geil sein. Und dann kommen wir an und da steht jemand so mit, kassiert halt 10 Mark für den Bus, wir waren nachher, was und das dann. Und es war ein FKK-Stand. Und es war so hilarious. Denn, also du musst dir vorstellen, 5 Iren sind, oder 7 Iren, wir waren so wie Schafe um die Wölfe halt, irgendwie so. Aber die Wölfe haben gesagt, die können hier reinkommen, wir haben im Moment keinen Hunger. Aber einer ist einfach aufgestanden und gesagt, also, ich mach mit. Und hat sich ausgezogen. Alle so, aber dann war das halt irgendwie so, weil wir würden blöd angemacht halt. Zu Recht, es ist ein FKK-Stand und wir waren alle mit unserer stolzen gelben Badehose. Und dann die Greifswalder Fußballmannschaft stand mit ihrem ganzen Stolz vor uns, alle paar so da und irgendwie so hat uns schon das Gefühl gegeben, zieht euch aus.
Ja.
Weil es hier
sonst
nicht
gibt's alles Klatsche.
Geht. Ja. Und dann haben wir das gemacht und es war so witzig, weil die eine, unsere Basse damals, der hat beschlossen, der macht es, ist zum Wasser gerannt. Mhm. Weil da natürlich
ist Sicherheit.
Unter Wasser ist jede Nacht sozusagen.
Ja. Ja.
Und das war alles ein Baggersee, weil waren die ersten 20 Meter halt einfach nur einen halben Meter tief halt. Und der ist immer so 1, 2, 3 Meter getaucht und auf einen halben Meter Wasser geplatscht. Und das ist so wie ein Stein, wie man das rausschmeißt, 3 oder 4 Mal, bis er über 1 Meter in Wasser war. Aber ich bin ganz ehrlich gesagt, ich bin so lange in Deutschland, jetzt irgendwie so FKK macht mir weniger aus als früher. Also
ich finde, man trifft ja jetzt nicht so häufig da drauf, aber ich muss sagen, es gibt da nichts Schöneres, als wenn man jetzt wirklich, wirklich alleine ist. Irgendwo in Schweden zum Beispiel, triffst du zum Beispiel echt niemanden. Ja?
Ja.
Und wenn man dann da nackt ins Wasser geht, also nackt ins Wasser gehen ist einfach, finde ich, fast das Schönste, was es gibt auf der Welt.
Aber ich glaube, das ist, weil du eine Frau bist, weil...
Als Mann hat man Angst, das beißt ein Fisch an.
Ohne Shit. Das ist das Ding. Du denkst, dass der Haken irgendwie so irgendwas drauf hat.
Aber
irgendwie
wenn
so.
Das Würmchen halt so appetitlich ist.
Aber ich meine halt, das ist so, wir waren in Mallorca. Also Mallorca ist echt nicht meine Insel halt irgendwie so. Ich bin also eher Ibiza.
Ja.
Und ich glaube, es teilt sich so wie Elvis und The Beatles halt. Du musst dich für einen entscheiden. Und wir waren in Mallorca und wir haben mehr Geld ausgegeben, um nicht auf diese Insel zu sein, obwohl wir auf diese Insel waren. Und wir haben ein Boot gemietet und die Familie rausgegangen. Und natürlich, dann kannst du FKK, das ist dir scheißegal.
Das finde ich auch toll. Das finde ich wirklich, wirklich, wirklich schön.
Aber springst du in Tiefwasser, siehst den Boden nicht und dann fühlst du dich total befreit und denkst dann...
Ja, es stimmt schon. Es ist so ein Angebot an die Fische, was du da mit dir trägst. Es ist ein Angebot.
Ich meine natürlich nur die ganz kleinen Fische halt jetzt irgendwie so. Aber ich find der Mensch witzig halt irgendwie so, was alles durch den Kopf geht.
Wenn du jetzt bei den Festivals bist und du spielst ja jeden Tag woanders, musst du manchmal kurz überlegen, bevor du schreist, hallo Leipzig, hallo Frankfurt, oder weißt du immer genau, wo du bist?
Ich bin sehr vorsichtig, irgendwie den Fehler zu vermeiden. Ich habe einmal in ich glaube, das war Oberpfalz, guten Tag Franken gesagt.
Ja.
Das ging schlecht aus. Also die haben tatsächlich den Strom gezogen. Und ich meine, ich verstehe das total, ich komme vom Land. Und ich meine, Dörfer unter sich, das fängt mit Dörfer an und dann wird es regional. Also.
Ja, bei manchen Sachen, man kann über alles Witze machen, aber bei manchen Sachen verstehen sie keinen Spaß dann, gell?
Also es ist eher so, du darfst einen Fehler nicht machen. Und ich meine, ich habe gesagt, ey Leute, ich bin ja Ausländer, ich muss ja nicht euer ganze Erdkunde halt irgendwie so kennen, es tut mir leid, Fehler gemacht. Aber komm, lass uns weiter zusammen singen und dann haben wir das wieder gewonnen.
Und den Strom gezogen.
Ey, wäre das in meiner Heimatstadt, der war Krieg ausgebrochen. Und deswegen war ich froh, dass ich zumindest das wieder heil machen kann, weil ich gebe immer den Fehler zu, wenn es mein Fehler war.
Ja, klar.
Ich sage, ey Leute, ey, ich respektiere das, tut mir echt leid. Und es hat auch Spaß. Ich meine, ich mache den Witz immer, wenn ich da bin, wieder halt in der Ecke, sage ich immer, dass es mir passiert. Und alle so, das ist aber nachvollziehbar, oder? Und Ich finde es eigentlich, das ist mein Recht als Ausländer, die sehr viel Liebe und Respekt für das Land hat, den Fehler zu machen und das zuzugeben und zu akzeptieren, weil darüber kann man lachen.
Wäre es in deinem Land auch so? Ja, klar. Sind die auch, die, ja, ja.
Hey, in ein Dorf
für Irland
vier
und
Jahren.
Nordirland verwechselt.
Das ist ganz anders. Das ist dann nicht mehr witzig, aber.
Was magst du an den Deutschen? Oder was magst du an Deutschland? Gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist eine wirklich besondere Eigenschaft?
Erstens finde ich, es funktioniert. Das beeindruckt mich halt. Was ich meine?
Noch. Ja, noch. Ja. Meinst du nicht, dass es langsam kippt?
Ich finde, dass wir müssen diese Gedanken halt versuchen zu vermeiden, weil es ist so leicht, dahin zu fallen. Und das ist falsch eigentlich, weil eigentlich funktioniert es halt irgendwie so. Ich finde halt, dass wenn wir alle ein bisschen an den gleichen Strang ziehen, wäre das viel besser natürlich. Manche Dinge funktionieren gar nicht, aber wo funktionieren die? Also ich spreche von Politik halt irgendwie so, ich spreche von Integration. Ich finde halt irgendwie so, dass manchmal irgendwie so ist es so, dass man nimmt halt so eine Übertitel wie Integration und dann heißt es, alle hacken da drauf und alle finden es scheiße, nimm nur die Negative davon raus. Und ich bin immer so, mache mich viel Gedanken darüber. Und ich sage halt, sag mal, suchen wir nicht eigentlich Akzeptanz statt Integration? Müssen wir halt Leute integrieren, die vielleicht nicht unbedingt miteinander gut umgehen könnten, aber dass die zumindest sagen, wir akzeptieren uns. Also dass wir akzeptieren halt, dass du so denkst und so glaubst, ja, solange du akzeptierst, dass ich so bin.
Ja, du hast recht. Man setzt manchmal auch zu hohe Erwartungen in die ganzen Sachen. Ja. Und eigentlich, bei manchen Dingen geht einfach nicht mehr.
Nee, ich finde auch,
und es ist auch alles menschlich, dass es eben auch nicht alles perfekt läuft. Man hat immer so ein perfektes Bild vor Augen, es wird immer nirgendwo realisiert.
Und es ist nicht, dass man irgendwie so sucht eine Art von Kommunismus oder sowas. Es ist eher so der Straße, wo du aufgewachsen bist. Ne? Mhm. Jeder Nachbar war nicht dein Kumpel.
Ja.
Du hast dich nicht mit jeder verstanden.
Ja.
Dass du irgendwie so das Akzeptanzverhalten, ja, scheiß auf, lass die halt. Solange sie mich in Ruhe lassen, lass ich auch in Ruhe.
Ja.
Und
wenn die auch so denken, ist ja auch alles gut. Also dann tatsächlich.
Da ist natürlich,
Akzeptanz ist ein anderes Wort als Integration, hast du recht.
Ich finde halt irgendwie so, das muss natürlich vom 360 kommen. Das muss von allen Seiten kommen.
Ja.
Das heißt nicht, dass, weil ich finde zum Beispiel, dass das deutsche Volk sehr viel Akzeptanz hat. Mhm. Und manchmal zu viel.
Ich glaube das auch. Ich glaube, dass die Deutschen gar nicht so schlecht sind, weil immer so gesagt wird, ja, hier wohnen jetzt nur Nazis und so. Ich glaube eigentlich, der größte Teil der Deutschen...
Aber Moment mal, wer sagt das?
Ja, aber es wird ja oft so gesagt, das ist irgendwie schwierig und so. Ich glaube, die Deutschen sind in der Masse, sind die eigentlich ganz vernünftiger Meinung so. Und dann gibt es ein paar da und ein paar da. Aber ich glaube eben auch, im Großen und Ganzen sind wir eigentlich so ein gemäßigtes Volk. Was findest du nicht so gut? Irgendeine Eigenschaft?
Ich muss aber erstmal zurückkommen auf das. Das stimmt nicht, was du sagst. Also so, ich finde es nicht. Und ich habe das schon erlebt, dass du es sagst. Auf jeden Fall. Irgendwie so. Aber ich habe das umgekehrt auch erlebt. Irgendwie so, ich war in London, in S-Bahn mit den ganzen Raven-Jungs. Wir waren ins Studio halt. Und wir haben gerade abgeschlossen, wir haben gefeiert. Und dann, wir hatten kein Bier mehr. Und dann stand ein Typ mit zwei Sixpacks. Und wir haben echt gedacht, ey, wir haben gefeiert, wir waren in guter Laune. Ich gesagt, komm, ich gehe da hin, ich rede mit ihm halt irgendwie so. Und dann sind wir hin und gesagt, ey, meinst du, wir können irgendwie von dir ein paar Bier abkaufen? Und der war Australier, dann der war, yeah, natürlich, mate, gar kein Problem, hier, einer für dich, wo kommen ihr Jungs her? Und der verteilt das Bier und die alle so, ja, ich bin aus Deutschland, ja, Deutschland, geiles Land, dann, wo kommst du her? Ich bin aus Irland. What? Ihr seid wahnsinnig! Und ist einfach abgehaut.
Nein.
Ja, der hat total irgendwie so, ich meine, es ist immer der Sichtpunkt irgendwie so, welche Sichtpunkte ihr habt. Ich glaube, ganz ehrlich, nach der WM halt in Deutschland war ich der Meinung, dass halt das war das Beste, was in Deutschland passiert, weil die ganze Welt war hier und hat Deutschland erlebt.
Ja.
Und es ist auch ein Zielpunkt für ganz viele Menschen, die einfach das Land erleben wollten. Mhm. Und, aber vermischt sich dann mit irgendeiner Form von Refugee und dann denkt man halt, nein, halt die alle fern. Mhm. Aber in Realität halt irgendwie so, das ist einfach ein geiles Land zu erleben.
Ja.
In Deutschland ist man überkritisch auf sich selber.
Mhm.
Und es ist leicht für mich als Ausländer eine Meinung dazu zu haben, aber ich meine ganz ehrlich, ich fühle mich hier wohl, ich liebe das Land, es hat mir so viel gegeben und so viel Liebe. Vielleicht bin ich der Falsche, das dann zu kritisieren.
Die lieben dich ja auch, die Deutschen. Ganz andere Frage, kannst du gut mit Geld umgehen?
Das ist eine gute Frage.
Ja, finde ich auch, das ist eine sehr gute Frage.
Ja, das ist eine gute Frage.
Da lehne ich mich jetzt erstmal zurück und lass dich kommen.
Also, jein, nein.
Nein. Musst du doch auch gar nicht. Du hast doch Leute, die das für dich machen.
Nein, ist nicht das. Den Fehler macht man auch nicht. Also vom Tag 1, und du würdest jetzt lachen,
ja,
vom Tag 1 habe ich meine Quittung immer gesammelt. Immer. Weil man mir gesagt hat, ich hab Buchhaltung auch studiert.
Ja.
Ich habe 4 Jahre lang studiert. Und mir war immer klar, dass mein Leben bewegt sich halt um Musik. Alles, was ich mache, ist Musik. Irgendwie so, und alles, so Freizeit auch, Songwriting etc. Und habe immer meine Quittung gesammelt. Ich komme leider nicht aus und ich hasse das auch. Also das ist wirklich, ich würde so gerne das loslassen.
Aber es ist doch toll, die Kontrolle zu behalten. Also man muss ja nicht, finde ich, jetzt selber da seine Steuererklärung machen. Aber ich finde schon irgendwie ganz gut, so zu wissen, also wenn ich jetzt mit dem Taxi fahre, lasse ich mir eine Quittung geben und dann ordne ich die halt oder schmeiße die in irgendeine Kiste rein und dann gebe ich das irgendwann dem Steuerberater und so diese Sachen. Halt so ein grobes Verständnis dafür zu haben, wenn ich 1.000 Euro verdiene, muss ich 500 Euro Steuern zahlen. Jetzt mal so.
Ja, so ungefähr.
Dass man sich das mal einfach schon mal verinnerlicht. Viele wissen das nicht. Ich habe sehr viele kommen. Wir haben sehr viele Kollegen, die sind total überrascht, dass sie am Ende des Jahres Steuern zahlen müssen. Du, ich hatte eine ganz, ganz schlimme Steuerzahlung noch, sage ich. Richtig, weil du ganz, ganz schlimm viel verdient hast.
Ich meine, mir geht's gut. Ich bin ziemlich bescheiden, weil ich bin sehr bescheiden aufgewachsen. Also sehr. Wir hatten nichts. Das heißt nicht, dass wir arm waren. Aber wir haben uns nicht die ganzen neuen Dinge irgendwie so leisten können. Ich finde, da war eine Phase, als ich meine Frau damals, also als Freundin kennengelernt habe, war mir Geld scheißegal. Da habe ich irgendwie so die Miete ausgegeben, einfach nur sie zu sehen. Das war mir echt wurscht.
Ja.
Kam immer zurück und dachte, fuck, ich muss jetzt irgendwie so diese Woche 3 Konzerte spielen, sonst kann ich die Miete nicht bezahlen. Und irgendwo, weißt du, eine Gitarre gegriffen, auf der Straße, in der Kneipe, egal wo. Und dann war eine Zeit, wo ich dachte, okay, die kommen irgendwann, die klopfen irgendwann und da will ich nicht derjenige sein, der sagt halt, ich hab nix.
Okay.
Und dann war ich immer, also so nicht sparsam, ich bin überhaupt nicht sparsam. Ich bin eher, ich lasse es fließen. Wenn ich gut verdiene, dann gebe ich es wieder aus. Ich investiere nicht in Fonds oder Stocks oder Shares, ich investiere in Leben und habe viele Familie. Und mein Ziel ist auf jeden Fall nicht reich zu sterben. Ich finde, das ist das große Verschwendung. Ganz ehrlich. Ich will halt da rausgehen mit den letzten, der wie so Schein halt fallen lassen.
10 Euro habe ich noch, aber dann ist Schluss.
Genau. Für dich bitte bei der Taste drücken, halt da immer mit einer Lächeln.
Aber gibt Geld dir Sicherheit, sodass du dir sagst, super, jetzt ich fühle mich viel wohler jetzt, wenn ich weiß, dass ich, keine Ahnung, mir jetzt ein neues Auto gekauft habe, was 15 Jahre hält oder irgendwie so, oder dass ich, was weiß ich was.
Ich kann alles irgendwie. Ich habe keine Angst vom Leben halt. Ich kann dir nicht irgendwie so eine Atombombe bauen, aber ich kann dir ein Bier halt servieren. Ich kann dir auf jeden Fall auch
Bier abräumen. Spielt eine große Rolle, würde ich mal sagen.
Nein,
also wenn wir jetzt alle Wörter zählen, ist das Wort Bier bisher am häufigsten genannt worden.
Weil es ist für mich ein sehr schöner Mittelpunkt, halt irgendwie so gesellige Mittelpunkte.
Bier geht immer. Ja.
Aber ich habe keine Angst vor Arbeit und ich habe alles gemacht. Ich habe in einem Schlachthof gearbeitet, ich habe für einen Auktionier gearbeitet, ich habe in einer Buchhaltung gearbeitet, ich habe in einem Telefoncenter gearbeitet.
Im Telefoncenter?
Ja, eigentlich war das sehr geil.
In Irland oder in Deutschland?
Irland.
Ich wollte gerade sagen, in Deutschland wärst du nicht so richtig an Telefon. Wie bitte?
Genau. Ich hoffe, ich habe sie geholfen. Tschüss.
Tschüss.
aber das war echt so. Telefonzelle war nicht meins.
Aber Schlachthof war deins, oder wie?
Nee, mir ging es immer um Geld. Um Geld irgendwie weiterzukommen. Weißt du, ich musste eine Gitarre kaufen. Ich hatte das Geld nicht, wollte ins Studio, da musste ich auch Geld zusammenkriegen. Mhm. Und dann habe ich davor gearbeitet und deswegen halt, ich kann alle diese Dinge.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Und man hat auch, finde ich, man muss ziemlich früh begreifen und ich finde, das müssen wir auch unseren Kindern beibringen, es gibt einen Zusammenhang zwischen viel Arbeit und Geld verdienen. Also, weil es ist ja oft ein bisschen so für Kinder etwas schleierhaft, wo kommen die ganze Kohle eigentlich her und ach, das geht dann schon irgendwie. Und ich finde es schon ganz gut, wenn man denen sagt, ja, aber wenn du arbeitest einen Tag die Woche, verdienst du Summe X. Wenn du 2 Tage arbeitest, verdienst du doppelt so viel.
Ja.
Und das ist ja ein tolles Gefühl, finde ich, das selber zu beeinflussen, wie viel man verdienen will. Es ist ja auch bis heute eigentlich so. Spielst du 4 Konzerte oder spielst du 8 Konzerte? Ist ein Unterschied irgendwie.
Ja, aber dann kommst du auch in, es ist ein blöder Spruch, aber es ist sehr häufig genutzt heutzutage und das ist auch wichtig, ist diese Life-Work-Balance. Ne? Also so, die Frage ist dann natürlich, verdienst du mehr mit 8, aber dann hast du auch vielleicht 4 Tage weniger mit deiner Familie.
Ja, ja.
Und das ist da gibt es halt schon den Weg nach oben und dann du bist da oben, wie bleibst du da oben und dann auch, was machst du mit deiner Zeit? Gehst du da? Ich kenne halt unglaublich erfolgreiche Menschen, die so unglücklich sind. Mhm. Also die wirklich ihre Familien verloren haben und die dachten, die machten es für ihre Familie.
Ja, ja.
Und dann kamen die nach Hause und es war halt irgendwie so...
War keiner mehr da. Das ist ein Riesenmissverständnis übrigens in vielen Ehen oder so. Dass der eine arbeitet wahnsinnig viel und sagt, ich arbeite doch so viel, um, dass wir es schön haben. Und die anderen sagen, ja, aber du bist nie da, wir haben es nicht schön.
Ey, ohne Shit. Ich finde, da gibt es halt verschiedene Dinge, wie groß deine Familie ist und wie groß deine Liebe ist. Und ich glaube, ich achte darauf. Und ich arbeite super gerne halt irgendwie so. Ich finde Arbeit ist schön. Ich habe gestern irgendwie so, war bei einem kleinen Bioladen halt irgendwie so. Und der Frau hinter der Theke, sie hat mich fast wahnsinnig gemacht. Sie hat beim Reinkommen hat sie ausgeatmet, aber so mit einem Gewicht. So.
Ja.
Und ich dachte halt, ach, warum denn? Es tut mir leid, dass du kein Bock hast. Aber ist nicht meine Schuld. Dann hat sie mich dann wieder halt irgendwie so. Und wieder, bis ich irgendwann gesagt habe, ich sag mal, ich habe dir nur eine Frage gestellt. Ich habe nicht hier Krieg geklärt. Wieso können wir uns einfach am besten erstmal, weißt du, und sie war so. Und ich war halt, ey, ich weiß, ich konfrontiere jetzt deine Laune. Da habe ich auch keinen Bock, weil warum? Aber ich muss es immer ansprechen. Ich kann es nicht vorbeigehen. Wenn jemand mich so oft so ausatmet, als würde ich hier gerade wirklich
sie fragen. Als würdest du ihn stören in seiner Ruhe. Ja. Ja. Dann hast du aber häufig Streit mit Berliner Taxifahrern.
Na, Taxifahren nicht, witzigerweise. Da komme ich super leicht mit Taxifahren. In Hamburg habe ich schon immer meine, also ich habe das immer als Therapie bezeichnet halt, weil...
Ja, ich finde, es ist so einatmen, ausatmen, Ruhe bewahren. Ich habe gestern jemandem so oft, so stark gesagt, wie er fahren soll, dass er fast einen Unfall gebaut hat, weil ich habe ihn so gestresst.
Ja.
Und ich habe gesagt, Sie können hier ruhig 50 fahren. Nee, hier ist jetzt, geben Sie ruhig mal, hier ist rechts vor links, Sie haben Vorfahrt und so. Und ich habe den so da durchgecoacht,
das würde mich auch
dass er dann
machen.
Zum Schluss, und er hat, weißt du, was mich immer wahnsinnig macht? Der hat so gepumpt, das Gas so gepumpt.
Okay,
kennst du die Pumper?
Ja.
Das ist so... Der
die
ist
denken, die sparen. Die denken, dass sie sparen. Ja.
Wim.
Weil, weißt du,
wie so eine Töpferscheibe. Ich dachte, ich werde verrückt.
Aber der Konzept ist halt, ich gebe Gas.
Und dann lasse ich rollen.
Dann lasse ich rollen. Und da verbrauche ich keinen. Aber
das würde ich gerne mal wissen, wenn irgendjemand zu Hause eine Forschung darüber gemacht hat, ob man Pumpen oder lieber gleichmäßig Gas gibt.
Gleichmäßig.
Meiner Meinung nach gleichmäßig.
Immer. Immer
gleichmäßig. Oder einmal Vollgas und dann rollen lassen bis Frankfurt an der Oder. Aber eben nicht... Und
wir sind da.
Das ist wirklich, ich habe gedacht, ich werde verrückt. Ich muss mich dann so konzentrieren und dann denke ich mir auch, das ist jetzt eine Übung in Zen. Ich lehne mich zurück, mache das Fenster auf und so. Dann meistens sind ja auch die Fenster verriegelt, weil der Taxifahrer möchte selbst entscheiden, wann du das Fenster öffnest.
Oder der so oft erlebt hat, dass jemand einfach rausgegangen ist.
Ja.
Ich finde, das Ding ist, der steigt in deine Welt.
Ja.
Und deine Augen in Wirklichkeit, du steigst in seine Welt.
Ja, klar, in sein Zuhause in der Regel. So riecht's ja auch. Du bist in seinem Schlafzimmer, was länger nicht gelüftet wurde.
Arbeitszimmer. Also, ich bin aber der Meinung, dass man muss lernen, halt wirklich ausatmen.
Ja.
Ich mag mich selber nicht, wenn ich ausraste.
Mhm.
Weil es ist echt sofort, wo ich mich entschuldigen will. Eigentlich innerlich entschuldige ich mich in der Ausraste.
Ja.
Weil es ist einfach nicht meine Art.
Mhm.
Aber
manchmal auch ganz, manchmal ist es auch okay auszurasten.
Es ist nicht, dass ich das vermeiden kann.
Also da ich zum Beispiel nie in Festen, also du, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich bin ja jeden Tag mit neuen Leuten. Also meistens, ich habe zwar ein paar feste Konstrukte, aber ansonsten jeden Tag irgendwie neue Leute. Und manchmal, wenn ich dann so auf jemanden treffe, der total, dann bin ich sehr ungeschickt darin, also... bin meiner Meinung hinterm Berg zu halten, weil ich mir denke, ich sag's jetzt einfach. Und dann bin ich auch sehr undiplomatisch, was schlecht ist. Weil ich aber auch weiß, ich treffe die vielleicht so schnell nicht wieder. Weißt du?
Ja, aber ich glaube, du hast den Kunst auch genau das zu sagen, was du weißt, halt irgendwie so eine Kniescheibe rausschießt. Halt irgendwie so. Weißt du? So der so, sag mal, wegen des Gewichtsproblems, das ist nicht mein Problem. Aber wenn wir dann das so...
Ich kann nicht gut mit Leuten, die müde sind und die nicht guter Stimmung sind. Ich mag total gerne mit Leuten arbeiten, die eine hohe Energie haben. Und mich macht's verrückt, wenn Leute immer müde sind oder heute Morgen hat's mir hier im Hals gekratzt und so. Da drehe ich. Da habe ich auch null Mitleid.
Ne, also ich bin nicht bei dir, weil wir sind auch Arbeitstiere halt irgendwie so. Und im Sinn halt, wir wollen halt nach vorne und nach vorne ist eigentlich Erlebnis, weil ich habe schon aus so das Verstanden des Erfolgs ist eigentlich das zu machen, was du machen willst. Also so, das ist Erfolg.
Ja.
Weil da steht alles anders im Weg eigentlich.
Ja. Ja.
Und wenn du den Klick da machst, dann ist eigentlich das Ziel viel leichter zu erreichen, weil du sagst halt, es geht nicht um ein großes Haus, es geht nicht um eine Lamborghini, es geht nicht um das, es geht um glücklich zu sein in das, was du machst. Und wenn du das schaffst halt, Evisa, dann ist alles anders scheißegal. Und wenn jemand das nicht kapiert, das nervt dich. Mhm. Weil du guckst immer und sagst halt, du hast es einfach nicht kapiert.
Mhm.
Und wenn du aufstehst morgens, sagst du halt, du willst sowieso nichts. Und dann ist es eine 50-50 Chance, wenn ich aufstehe, weil ich sag halt, ich will unbedingt. Und ich kann das auch nicht. Also ich würde da echt, also nicht wutend, aber ich würde schon...
Ja, man wird so ein bisschen ungeduldig.
Man macht halt auf jeden Fall sofort Distanz. Und sag halt bitte, ich hab...
Ja.
Das Schlimmste ist manchmal, sag mal, ich weiß nicht, wer du bist. Ich weiß, du bist mir aber gerade im Weg. Geh einfach dahin. Ich weiß, manche schauen mir ganz, du kannst
dass
nicht
du dir das nicht leisten kannst, so zu sein, weil die sagen dann, der Ray, der war früher echt nett, aber der ist so arrogant geworden.
Aber das habe ich schon mal gehabt. Und das war
seit er in der Oberpfalz spielt, ist der so arrogant.
Jedes Jahr geht er dahin, nur. Nee, aber ich war das bei Raymond, glaube ich, bei der zweiten Album, weil wir so diesen massiven Erfolg gehabt haben, irgendwie so ein Aug, irgendwie so überall. Und bei der zweiten Album waren wir arrogant halt irgendwie so. Und ich wusste es nicht. Und ich habe das nur mir sagen lassen von jemandem, mit wem wir gearbeitet haben. Und ich treffe ihn dann Jahren später und er sagt, ey, bei der zweiten Album ist echt ein Arschloch. Ich habe gesagt, nee. Ehrlich? Und das war 7 Jahre später. Und ich habe mich echt bei ihm entschuldigt und gesagt, halt, ey, das tut mir leid, das wusste ich nicht. Und ich versuche das immer mehr zu checken. Ich bin überkritisch. Meine erste Reaktion ist normalerweise nicht die beste. Mhm. Aber ich bin... selbstkritisch auch. Also wenn jemand mich kritisiert, kann ich das hören.
Ja.
Und ich kann auch irgendwie so zurückgehen in die Hand geben und sagen halt, ich war falsch. Aber was ich nicht kann, ist Drama.
Okay.
Drama geht bei mir gar nicht.
Also Drama. Wer findest du ist die schönste Frau der Welt?
Also in dem Moment, dass du gesagt hast, habe ich an meine Frau gedacht. Und das ist nicht Bullshit jetzt.
Oh.
Irgendwie so. Ich weiß, das nervt.
So, warte, ich frage nochmal. Wer ist die schönste Frau der Welt? Nein, aber so fällt dir einer ein, so die jetzt unsere Zuhörer auch kennen, damit man so ungefähr mal weiß, in welche Richtung man sich entwickeln muss, wenn man bei dir eine Chance haben möchte.
Nö. Also wenn du das so beschreibst, dann würde ich dir nie im Leben halt Foto dazu geben. Halt.
Wieso?
Weil ich das mir selber nicht angebe halt irgendwie so. Ich tease mich selber gar nicht.
Du willst breit aufgestellt sein.
Nee, ich will einfach nur eine Frau haben und nicht unbedingt, dass jemand andere denkt, dass ich bin offen für irgendwas anderes. Ich bin dagegen. Ich habe Freunde dadurch verloren. Ganz ehrlich, das nervt, ne? Ich wäre so gerne Rockstar in der Sache, aber, also eigentlich wäre ich nicht, aber ich würde so gerne erzählen.
Du stehst auf der Bühne.
Ja.
Alle finden dich scharf. Hier sind heute Frauen ins Studio gekommen, die hier zugucken. Die waren noch nie dabei. Sind noch nie gekommen.
Ja, aber was
und wir hatten die Schärfsten hier, Bastian Pastewka.
Ja.
Hier der von GZSZ, der Alte, der war auch da. Hat keine Sau interessiert, aber als du heute kamst, sind sie alle hier rein in Schule. Nee, meine, die stehen doch da alle vor dir. Du willst doch auch mal abends sagen, so jetzt, du und du zu mir in die Garderobe.
Da will ich dir was sagen. Ich bereue nichts und habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwas verpasst habe.
Mhm.
Und du kannst daraus nehmen, was du willst, aber ich bin eine treue Seele. Also ich habe Freunde, die Schwierigkeiten haben, weil die ihr Partner kennengelernt haben, als sie 16 waren. Und 15 Jahre später ist es halb so spannend.
Oh
weil
Gott, ja. Mit 16 ist es wirklich, man muss Leute zurückhalten, sich mit 16 an jemanden zu binden.
Absolut.
Ich sage auch immer, lasst euch Zeit, 35, 40. Das Leben ist so lang.
Ich weiß nicht, wieso. Ich wäre gerne ein paar Dinge früher angefangen hat. Aber ich finde halt, ich bin auf so eine tolle Reise. Ich bin nur selber doof, wenn ich das nicht erkenne halt.
Und jetzt mal ganz ehrlich, das meine ich auch wirklich. Ich meine, bei all den Verlockungen, die es natürlich gibt, für mich auch. Ich meine, mein Weg ist gepflastert mit Männern, die sich vor mich werfen und sagen, bitte Barbara, beachte mich und meinen Körper. Und ich muss da drüber steigen und sagen, ich kann leider nicht, muss weiter.
Aber, das muss man sagen, du bist eine der hübschesten Frauen im Fernseher.
Das stimmt.
Das stimmt, also wir können das beide sagen.
Warte, lass mich nochmal überlegen, neben Nina Ruge und
nee, weil du
Kam
bist,
Nebel.
Du bist...
und,
ich bin nicht auf die Oberebene, ich wollte Oberebene gegangen. Nein, du bist, also solange ich dich kenne halt, aber ich beachte dich irgendwie so, du bist einfach eine echte Frau, du bist wunderschön und du hast Präsenz, du strahlst. Körper hat das sowieso. Also ganz ehrlich, wenn ich als Mann das sage, dann meine ich nicht.
Und es sieht ja auch so aus, wie du es dir vorstellst. Es ist genau so. Ich möchte, dass deine Fantasie arbeitet, aber es ist genau, wie du es dir vorstellst.
Also unser erstes Interview kann ich mich genau erinnern. Halt, irgendwie so. Und das war in einem Frühstücksfernseher. Und du saßt dann in einem Dündel und da konnte ich mich überhaupt nicht konzentrieren. Ich war echt... Und ich habe echt...
Wir waren beim Frühstücksfernsehen und ich hatte ein Dirndl an.
Ja. Frag mich nicht, warum. Es war mein erstes Interview. Mein Deutsch war relativ schlechter, als es jetzt ist. Heißt lange nicht, dass es gut war. Aber jede Frage war ich halt so. Und der Satz, ich bin hier oben, ist mir oftmals eingefallen, aber
ich bin hier oben.
Aber das war, das bist du auch geblieben halt, irgendwie so, ich kann das ehrlich sagen halt.
Ach so, aber warte, jetzt pass auf, bevor wir weiter über mich reden. Ich wollte nur sagen, also obwohl der Weg gepflastert ist mit Männern, die sich da reinwerfen und bei dir Frauen. Die Vorstellung, man kommt mit 45 von der Bühne abends in ein Hotelzimmer und du weißt, du bist alleine und du hast keine Familie und du kannst niemanden anrufen oder niemand ist da, das stelle ich mir so schrecklich vor. Also die Vorstellung, du hast diesen ganzen Hintergrund nicht und dieses ganze, was ja mein, ich mache ja nur aus Hobby Radio und Bühne und alles. Mein Hauptjob ist Mutter und Hausfrau. Und wenn ich die Vorstellung, dass mein Hauptjob Bühne wäre und die Energie in meinem Leben nochmal den Bambi zu moderieren oder so, das wäre schon relativ dramatisch.
Ich finde, meckern bringt ja gar nichts. Bin gegen meckern halt. Mhm. Ich mag gar nichts. Unkonstruktiv ist nicht kreativ, ist es einfach bla. Und zweitens, jeder, der einen Traum hat, mein Leben zu führen, irgendwie so ein Musical, Rockstar, wie auch immer du das beschreiben willst, will ich auf jeden Fall nicht schlecht reden, weil es ist das Geilste. Es ist das Beste, was du dir vorstellen kannst. Ja. Und ich hatte total recht, diesen Traum hinterher zu folgen, weil ich habe so viel und habe so viel vor und so viel erlebt. Und da gibt es halt eine dunkle Seite, wo man sich zurechtkommen muss. Halt irgendwie so. Und das liegt bei jeder. Wie du damit zurechtkommst, ist dein Business.
Du hast mal gesagt, als ich gesagt habe, dass du ja eigentlich in einer, dadurch, dass du wirkst wie jemand, der liebt, der sehr zufrieden ist mit seinem Leben, der ja ein Familienleben hat und so. Das ist ja eigentlich, manchmal denke ich mir, man muss durch so Abgründe gehen und allein sein und depressiv und traurig, um so richtig gute Musik schreiben zu können. Das ist dann relativ schwer, wenn man weiß, man fährt jetzt mit Mercedes nach Hause ins Einfamilienhaus und mäht nochmal den Garten und dann holt man die Kinder vom Kindergarten ab und dann schreibt man die bedeutenden Heartbreak-Songs so, ja? Also das ist mit Sicherheit schwer.
Ja, absolut. Also so bei Songwriting bin ich auf jeden Fall anders. Und bei Songwriting bin ich, lasse ich einfach los. Also ich setze mich keine Grenzen. Ich gehe irgendwo in die Welt und lasse mich fallen. Mhm. Und es kann manchmal so, dass man so weit fällt, dass es schwierig ist, wieder rauszukommen. Aber ich habe gemerkt, immer in mir, in der Moment, in diesem Moment kommen halt irgendwie so die Inspirationen. Halt irgendwie so. Das Schlimmste ist halt, dann denkt man, muss immer fallen. Es war witzigerweise bei diesem Album nicht. Ich war halt da, wo ich sein sollte. Und hatte es viel leichter, den Musik zu schreiben. Aber es ist immer eine Reise. Und ich habe ein Lied, du kannst es anhören, das heißt The Darkness. Und da war ich in Schweden irgendwo. Wie du sagst, kannst du echt alleine in Schweden sein.
Ja.
Und ich hatte irgendwas gegessen. Und es ging nicht gut. Und dann war ich den ganzen Tag in diese scheiß Hotelzimmer. Und, und habe ich mit, weil ich denke halt, wenn ich weg bin von der Familie, dann will ich was schaffen. Ich will nicht nach Hause kommen und sagen, also
ich habe leider nichts auf die Reihe gekriegt.
Ja, also kann ich nicht. Das ist nicht.
Ich muss nächste Woche nochmal los.
Und dann habe ich dieses Lied geschrieben und ich fand das Lied so geil. Also einer meiner Lieblingslieder aller Zeiten. Und nicht, weil ich das geschrieben habe, aber ich habe die Wörter gefunden, die ich gesucht habe. Mhm. Und lang gesucht. Und das war halt irgendwie so, here in the darkness, we are all the same. Und das war so ein, für mich irgendwie so ein Verstand über alle Menschen, dass in der Dunkelheit sind wir alle gleich. Mm. Und warum ist es denn, wenn ein Licht angeht, dass wir alle anders sind? Und warum verstehen wir nicht Menschen irgendwie so, weißt du, waren so viele Dinge, die einfach für mich Sinn gemacht haben. Und Dunkelheit natürlich hat viele unterschiedliche Bedeutungen halt vom Verstand, aber und dann war das alles perfekt, aber das war zwischendurch beim Songwriting, wo ich dachte halt, vielleicht lege ich mich nochmal hin. Aber ich bin der Schlimmste, dann sage ich halt, dann gehe ich aus.
Ja.
Also dann gehe ich aus und schon bis morgens früh.
Ja, aber ich finde, Exzess ist auch wichtig im Leben. Also man muss auch, ich bin ganz wenig für Exzess gemacht und ich wäre gern viel exzessiver. Ich glaube, ich habe es auch so weit gebracht, weil ich nicht so exzessiv bin, ja? Weil ich bin halt immer fit und wach ja. und so, ja. Aber manchmal denke ich mir, oh, mal so immer so am Rand zu leben und so zu wissen, oh, jetzt stürze ich mich da so rein und so. Ich gehe einfach auf so eine Party und denke mir, jetzt aber, und dann merke ich aber schon so um 12:30, oh Mann, jetzt gehe ich nach Hause. Und dann, das tut mir dann so leid, dann stöckel ich da irgendwie mit meinen hohen Schuhen und meiner unbequemen Klamotte nach Hause und denke mir, ich möchte doch jetzt nackt in den Pool fallen und so, ja. Aber da ist überhaupt kein Pool, meistens leider. Und so weiter. Naja.
Also, gibt's halt der eine Typ, der immer exzessiv ist und immer mitten in der Party und denkst halt, ah, der soll sich irgendwann im Griff kriegen. Und dann gibt's halt irgendwie so deine eigenen Momente. Also ich kenne mich, ich habe voll Verständnis für jeder, der exzessiv ist. Ich bin überhaupt nicht der Kritik. Also so, wenn es dann aggressiv wird, natürlich ist was anderes, aber wenn jemand einfach übertreibt, bin ich sein bester Kumpel.
Ja.
Nicht, weil ich sage halt, du sollst so machen, ich sage halt, ich hoffe, dass wenn ich das mache, dass du genauso denkst, wie ich denke gerade. So. Und ich habe so viel Verständnis davor, weil ich bin fehlerhaft und viel Fehler. Also und ziemlich alles falsch gemacht. Irgendwie so. Und dann habe ich einfach, ich finde, Verzeihen ist halt das größte Stärke, halt irgendwie die größte Kraft. Und dann hoffe halt, dass ich genau, aber ich, wenn jemand in der Party so auf den Tisch steigt und tanzt und sich nackt aussieht oder egal was falsch macht, ich...
Ruf mich bitte an, wenn es wieder so weit ist. Ich möchte es gerne mal erleben. Tatsächlich, bitte ruf mich an. Wir haben es jetzt gehört, also nicht in allen Punkten Popstar leben, aber bist du jemand, der dann auch so bis um 11:30 schläft und sagt, ich komponiere bis nachts um 5, ich muss bis um 1 Uhr schlafen und so, ich lebe nachts und Ding, oder bist du auch so, stehst um 7 auf und...
Ich gehe relativ spät ins Bett, so 2 oder 3, und stehe schon um 7 auf. Also ich schlafe halt wenig. Aber ich kann dann im Tag halt 15 Minuten komplett mich ausnocken und dann wieder aufstehen, bin ich topfit.
Okay.
Also wenn ich der Tag davor so eine richtige Rockstar-Party gehabt hat, leide ich gerne im Stehen. Irgendwie so, es ist halt...
Da kriegt ja die Familie auch viel mehr davon mit. Es ist viel schöner, wenn man dann die ganze Zeit sagen kann, oh...
Nein, du kannst nicht.
Jetzt wird es mir gerade schlecht.
Nee.
Jetzt geht's los.
Nee, das kannst du nicht machen.
Nee.
Dann bist du Kerzen gerade mit dem so.
Ja.
Und was wollen wir heute machen?
Okay. bist du gut in handwerklichen Dingen? Also kannst du einen Hühnerstall zusammenbauen? Kannst du Rasen mähen? Kannst du... weißt du, wo das Holz in der Garage liegt? Diese ganzen Sachen?
Ich kann das, ja.
Ja.
Ich war immer gut genug. War nie die Beste. Aber hatte auch, glaube ich, nicht den Ziel, das zu sein.
Aha.
Aber ich kann ziemlich alles bauen. Ich hatte es einmal, als meine Frau, wir waren zu Hause in Kreuzberg und ich wollte was bauen. Und es war, ich hatte diese Idee, weil es so hohen Decken und ich wollte, weil ich immer, du musst dir mein Leben vorstellen, ich komme nach Hause, habe erstmal eine Tonne Wäsche. Und das muss gewaschen und 3 Tage später muss ich wieder gehen.
Mhm.
Das heißt, dann 3 Tage lang ist die komplette Wohnung nur Wäsche. Irgendwie so. Weil ich bin leider nie rausgekommen, aus, dass man das abgibt bei irgendjemandem.
Ja.
Das macht man selber, Waschmaschine ist nicht so schwierig. Und dann dachte ich halt, aber dann ist das Badezimmer komplett überschwommen. Und dann habe ich so ein Gerät irgendwie so gebaut. Ich habe so vom so einem Schiffwerk irgendwie so einen kleinen Motor, so ein Hoist. Und dann habe ich ein Ding gebaut aus Holz, wo du die Klamotten in so ein... Weil wir haben es in Irland über den alten Kamin, hat man immer so eine
Wäsche getrocknet.
Genau,
okay.
Wäsche getrocknet. Und dann habe ich das auf groß gemacht, dass das Ding fährt, das Ding in 4 Meter Höhe halt irgendwie so. Und dann ist es vom Boden frei, der hat 3 Meter unter den Klamotten. Also fand ich super.
Du fährst die Klamotten in 4 Meter Höhe, damit sie dort trocknen?
Dass die vom Boden weg sind. Und
die dreckigen oder die sauberen?
Den sauberen natürlich. Den Drecken würdest du dann entweder...
Das die dreckigen. Und die sauberen fährst du dann nach oben? Das finde ich ja doll. Und wie fährt das Gerät nach oben?
Das ist ein Motor halt, irgendwie so, das kann 2 Tonnen halt irgendwie so...
2 Tonnen Wäsche werden dann von dir unter
also
die Decke
ganz,
geschoben.
Aber das ist auf jeden Fall, dass es sicher ist. Und das habe ich gebaut. Also jeder, der in Altbau wohnt.
Aber das ist total cool.
Ja, das war
mit
super.
Mit Motor.
Ja, aber das geilste Moment war, als ich das angefangen hatte zu bauen, hat meine Frau das angeschaut und sie sagte halt, was machst du jetzt? Und ich sage, ja, ich will das und das und das. Ja, aber musst du nicht, mein Vater ist morgen da.
Oh, das ist aber eine Beleidigung.
Ey, das war echt.
Mein Vater und, ist morgen.
Aber, weil er ist super. Na, der ist ein richtiger Handwerker. Halt.
Ja, klar, so, aber das will man trotzdem jetzt nicht hören.
Selbstverständlich.
Und dann war dein Ehrgeiz geweckt.
Dann habe ich gesagt, und es wird jetzt die beste
aller
Zeiten.
Es ist allerdings, das ist meine Erfahrung, ein bisschen so, wenn der Satz fällt, das ist überhaupt nicht schwer, das dauert maximal eine Stunde, dann dauert es immer 2 Tage.
2 Tage, also die Vorstellung, das fertig zu schaffen?
Ja.
Oder?
Ja.
Ja, ich habe eine Terrasse gebaut einmal. Das hat schon viel länger gedauert. Also vor allem, Die erste Bier danach fand ich super, aber den nächsten Tag, ey. Das, wir haben früher immer Torf gemacht, ne, zu Hause.
Mhm. Und, Torf stechen?
Ja, also das du hast... Du,
okay.
Und, aber dann, die Maschinen, die das gemacht haben, denn die haben das einfach für dich ausgelegt. Aber du musst es halt, Torf ist halt irgendwie so, das ist so wie Erde, aber Torf.
So leichter genau, irgendwie, ne? Ja.
Und du ist brennbar halt irgendwie so. Und dann musst du es halt drehen, dass es in beiden Sonnen die Sonne trocknet. Mhm. Und dann stellst du auf ein Dreieck und dann Bagging. Also dann musst du es in eine große Tüte machen und nimmst es nach Hause. Und das hat mein Vater gedacht, komm, wir machen das. Also wir. Heißt ich. Irgendwie so. Ich fand jetzt so wie Rasenmähen. Ich habe nie in meinem Leben zwei Leute hinter dem Rasenmäher gesehen, aber mein Vater hat gesagt, wir müssen den Rasenmähen. Und ich war halt, weil wir meinst ich. Und ich glaube, ich habe meinen Muskel im Rücken halt sowas von verstärkt, weil du musst immer bücken. Immer.
Ja. Oh Gott, das kenne ich. Und, und drehen. Bücken und drehen. Und dabei muss ich sogar noch ein freundliches Gesicht machen. Was meinst du, was ich für eine Rückenmuskulatur habe?
Ja.
Und um mich nicht sozusagen einseitig zu belasten, kann ich mich.
Kannst du auf beiden Seiten
drehen
kennst du
und freundlich gucken? Ja.
Ehrlich?
Mhm.
Wow.
Ja.
Aber deswegen bist du eher der Moderator und nicht der Musiker halt. Ich kann nur die eine Seite. Tut mir leid. Schön.
Aber als alter Torfstecher, das ist ja super.
Das ist
eine Zusatzqualifikation. Torfstecher. Ja. Phänomenal.
Ja. Und Schlagtorf. Schlagtorf, denn du musst dir vorstellen, mein Körperbau, erstens Torf, das war der Rückenwerfverstärkte, dann habe ich den Schlagtorf, 1200 Schweine jeden Tag so.
Oh Gott, das heißt, die Brust war auch noch sowas von gut. Und dann hast du aber dann hast du zwei ganz dünne Beine gehabt. Und was hast du dann gemacht, damit deine Beine so muskulös wurden, wie sie jetzt sind?
Ich bin vom Zuhause weggerannt. Nach Deutschland. 1500 Kilometer. Nach war alles gut.
Okay, jetzt haben wir endlich verstanden, warum du so aussiehst, wie du aussiehst. Du, ich habe gelesen, du bist wieder bei The Voice.
Ja, das ist richtig. Ja.
Das finde ich phänomenal.
Ich freue mich auch tierisch.
Die haben bestimmt lang an dich hingebaggert. Es freut mich, dass du wieder dabei bist.
Ja, nee, das war ziemlich leicht. Ich bin, wir haben immer sehr ehrlich miteinander geredet und wenn ich das Gefühl habe, dass ich das nicht gut machen würde, dann steige ich lieber aus. Mhm. Weil es ist auch der Traum von vielen, die da hinkommen. Und dann brauchst du nicht da zu sitzen und sagen halt, ey, weißt du was, ich habe irgendwie
gehen,
so um halb vier habe ich einen Termin, wenn du ein bisschen weitermachen könntest oder schneller.
Mhm.
Und da habe ich keinen Bock. Ich will immer so explosiv und enthusiastisch.
Und es kostet ja auch viel Zeit. Ich meine, ihr betreut ja wirklich eure Leute da. Und
Also ist es unterschiedlich. Ab einem gewissen Punkt ist man wirklich drin.
Mhm.
Weil du kannst nicht...
Nur mal kurz vorbeischauen.
Nee, aber du willst auch nicht. Weil ich habe das ein paar Mal gemacht und man merkt auch, da gibt es eine gewisse... Moment, wo alle offen sind und davor sind alle mit sich selber beschäftigt. Und dann, ich würde sagen, geh nicht dahin. Also lass die mit sich selber beschäftigen.
Mhm.
Und dann gibt es bei der Battle, ist es dann so diese Explosive. Und dann nach diesem Hurdle, dann kannst du mit jemandem ganz klar reden.
Mhm.
Dann sind die entspannt. Aber es ist halt so wie ein Junkie, wenn du irgendwie so den Fix nicht gibst, dann sind die einfach nur nervös.
Nicht aufnahmefähig.
Nicht zuhören.
Mhm.
Und da bin ich eher, das ist eine schlechte Beschreibung gerade.
Nein, aber ich weiß genau, was du meinst. Hätte dir sowas geholfen, damit zu machen, als du jung warst, als du angefangen hast?
Nee, ich glaube, mein Leben war immer der harte Weg. Also so, in dem Moment, wo ich denke, ich kriege was umsonst, ist es
nichts
Falsche.
Wert.
Das ist das Falsche für mich. Aber absolut, nichts wert ist auch eine bessere Beschreibung. Und nicht irgendwie so, ich bin der Opfergefühl, eher so, dass ich glaube, ich musste Dinge schätzen und ich schätze die mehr, wenn ich dafür gearbeitet habe. Und alles, was ich umsonst bekommen hat, würde nicht geschätzt halt irgendwie so. Und ich mag das lieber halt irgendwie so, ich mag arbeiten. Das ist so für mich halt, ich brauche einen Purpose halt. Ich muss morgens aufstehen und sagen halt, okay, los.
Ja, naja, und für die Leute da beginnt ja dann die Arbeit erst, wenn sie sozusagen bei euch wieder raus sind. Aber ich glaube, es ist doch ganz toll mit so, also das stelle ich mir toll vor, viele junge, wirklich sehr, sehr talentierte Leute zu treffen. Also ich finde, oder?
Liebe ich.
Das kann ich mir vorstellen, dass dir das Spaß macht. Einfach so, es ist auch ganz cool, weil man kennt ja sich und sein eigenes Umfeld und plötzlich stehst du da mit irgendeinem 18-Jährigen und der singt so, dass du dir denkst, okay.
Ja. Ey, ich habe so viele Sänger und Sängerinnen getroffen, die ich denke, wow.
Wow.
Ne, wo ich denke, ich würde nicht neben dir singen. Und ich meine, du tust, deine eigene Welt tust du erstmal zur Seite. Das ist dann weg. Und dann konzentrierst du dich nur auf diese Voice-Welt. Und mir ist, ich nenne es immer musikalischer Tourismus halt irgendwie so. Das ist wirklich so eine Reise halt irgendwie so. Und du denkst halt so durch die Welt und, oh, hallo. Und ich liebe das halt. Und ich liebe halt den Traum von jemandem zu feiern. Du kannst niemandem Erfolg schenken. Die einzige Erfolg, die wertvoll ist, ist das, was du selber schaffst.
Ja.
Super Beispiel ist halt Michael Schulte oder Max Giesinger oder allen, die schon mal da waren, die das genau richtig interpretiert haben und verstanden haben. Die haben Spaß gehabt, die haben das erlebt und sind weggegangen und haben sich dann eingeordnet. Okay, was fand ich gut, was fand ich nicht gut? Wie mache ich das? Wie integriere ich denn das, was ich mache?
Ja, das ist schon wahnsinnig krass irgendwie, dass das alles klappt. Und am Ende, ich meine, ja, am Ende ist es, was ist es denn, was dich letztendlich so erfolgreich gemacht hat? Warum bist du immer noch da? Was würdest du sagen? Was ist der Grund?
Keine Ahnung. Also ich glaube, mein Glauben ist auf jeden Fall der erste Schritt. Meine Familie, dann der zweite, meine Liebe zur Musik, mein, also...
Ja, aber viele lieben Gott und die Musik und kommen nie oben an, noch nicht mal in der Mitte. Also ja, ich glaube, es ist die Mischung aus allem. Und ich glaube halt, weil immer alle so tun wie, ja, es ist verdammt harte Arbeit, aber es ist vor allem, finde ich, verdammt viel Glück auch.
Nein, ich glaube nicht an Glück. Bin überhaupt nicht jemand, der an Glück glaubt. Ich, warum soll ich an Glück glauben? Ich stehe nicht morgens auf, reiß meinen Arsch auf und dann denken halt, hoffentlich wird's. Weißt du, ich meine, ich arbeite, um das zu erreichen.
Ja, aber ich meine, man kann ja viele Sachen echt nicht beeinflussen. Da brauchst du eben schon ein bisschen Glück. Oder ist das dein Glaube?
Also Glauben, ich lasse mich fallen. Also so, mein lieber Gott, irgendwie so habe ich eine super Beziehung. Irgendwie so, wo ich wirklich das abgebe. Ich nehme die Verantwortung nicht auf, erfolgreich zu sein. Ich nehme die Verantwortung auf, Musik zu schreiben und aufzunehmen, aber erfolgreich kann ich nicht selber.
Ja, okay, dann ist es eine Definitionssache. Dann sagst du, also es ist sozusagen der Glaube oder du wirst geführt irgendwie und ich würde halt sagen, Glück gehabt.
Ich sagte, da gab's einer meiner ersten Kumpels von meiner Heimat in Irland und der konnte keinen Ton singen. Der konnte wirklich keinen Ton singen. Und das kann ich über die wenigsten sagen, weil ich sage, jeder kann singen. Mhm. Aber bei ihm war das echt schräg und schwer. Und Gitarre, irgendwie hat er das angeschafft. Mhm. Und ich dachte halt, oh, warum will er ein Musiker sein? Der sollte alles anders als Musik machen. Und dann bei Fehle, das ist so, der war zu der Zeit der größte Festival in Irland, der eröffnet Fehle. Ich wusste gar nicht. Ich bin dann weggezogen, weil in University habe ich ihn schon lange nicht mehr gesehen. Komme ich auf das Festival und der steht auf die Bühne und eröffnet dieses Festival. Und ich dachte, how the fuck? Das verstehe ich gerade nicht.
Ja.
Und er hat gesungen.
Ja.
Und er hat gut gespielt.
Ja.
Und ich dachte halt, der wollte unbedingt.
Hm. Hast du Tätowierungen an den Beinen?
Gut, dass wir bei ernsthaften Themen bleiben. Habe ich ja.
Gut, dann...
Nicht.
Nein, du hast bitte no Tattoos auf den Beinen,
nein,
oder?
Nein, ich habe keine.
Gut. Das beruhigt mich sehr, aber ich stelle mir jetzt deine muskulösen Beine vor, die sozusagen nach der Schaf- und Schweinegeschichte, die deine Brust und dem... was war das andere? Ach ja, das nach hinten gucken, was? Ach, bücken bei was? Wo hast du dich nochmal so viel gebückt?
Torf,
richtig. Ja. Also, nach Rücken und Dingen, die muskulösen Beine ohne Tätowierung. Das ist die Message, die wir mitgeben können.
Also... Ich glaube, du hast es genau jetzt.
Ich habe es auf einen Punkt nochmal gebracht, die letzte ist, Stunde.
Weil du das kannst, ne?
Ja, weil ich es kann. So, du hast gegessen, das hat mich sehr gefreut. Du hast meine Waffeln gegessen.
Natürlich, das ist auch
ja,
super lecker.
Ja. Die packe ich dir gleich noch ein, kannst Vielen du Dank. Noch irgendwie in die Hosentasche stecken.
Ist es vorbei? Schmeiß mich jetzt raus.
Ja, absolut. Hier, und zwar nicht wegen mir, weil du
so
musst
eine halbe
weiter.
Stunde waren die so.
Du musst weiter, hier kommen schon die Leute, weil du spielst heute Abend ja noch. Du musst noch auf die Bühne und vorher noch ein bisschen die Gitarre stimmen. Meine Damen und Herren, das war Ray Garvey. Das war Ray Garvey bei den Waffeln einer Frau. Ein Prominenter, den wir uns natürlich absolut gewünscht haben. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat, aber wir haben natürlich für jeden Geschmack was dabei.
Musik, Fernsehen, alles Mögliche von Anke Engelke, Bastian Pastewka.
Ja. Von alt bis jung.
Ja,
wir haben wirklich für jeden was dabei. Ja. Wir sind das, was auf der Monopoly-Packung steht, unten von 3 bis 99. Das ist auch unsere Zielgruppe. Jede Woche gibt es eine neue Ausgabe dieses Podcasts. Jedes Mal wieder mit spannenden Leuten. Und auf diesem Wege wollen wir so mit euch weitergehen. Also, wir hoffen, dass wir uns demnächst wieder hören. Bis dahin, alles Gute, eure Babsi.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. Barbaradio.de